HR3. Bärbel Schäfer live.
Wir haben ein royales Thema. In dieser ersten Stunde in einer Fernsehansprache hat am letzten Montag die Königin Beatrix der Niederlande angekündigt, nach 33 Jahren den Thron abzugeben. Und zwar an ihren Sohn, für den macht sie nämlich Platz. Kronprinz Willem Alexander wird ihr Amt übernehmen. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Rolf Seemann-Eggebert, der wie kaum jemand in unserem Land Ein- und Überblick über die Königshäuser dieser Welt hat. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Frankfurt.
Frankfurt, genau. Kommt der Rücktritt für Sie auch überraschend?
Naja, mit dem Datum war nicht unbedingt zu rechnen, aber das in dem Hause über drei Generationen sozusagen üblich gewesen ist, abzudanken und Krone und Zepter weiterzureichen an die jüngere Generation, hat man damit schon gerechnet. Und zwar sagen wir ruhig vom 70. Geburtstag der Königin an und dass sie es jetzt getan hat, hängt sicher auch mit den familiären Problemen zusammen, dem Unfall des Sohnes, um den sie sich natürlich immer noch rührend kümmert. Sie ist regelmäßig in London an seinem Krankenbett, er liegt im Koma, wie Sie wissen. Und ich denke, das ist doch eine große Herausforderung für sie und insofern auch der richtige Zeitpunkt, eben das der jüngeren Generation anzuvertrauen.
Sie haben es jetzt angesprochen, also der Lawinenunfall Ihres Sohnes Friso, des zweiten Sohnes. 2009 gab es einen Attentatsversuch auf die königliche Familie, die Krankheit Ihres Mannes. Haben Sie auch ein bisschen das Gefühl, dass sie am Ende ihrer Kraft ist, oder hat das Tradition in den Niederlanden, zu Lebzeiten das Amt zu übergeben?
Das hat Tradition und sie selber hat ja ihre kleine Ansprache dazu genutzt, zu sagen, dass es keine Frage der Kräfte sei. Sie hat auch immer den Eindruck eigentlich gemacht, als ob sie jedenfalls ihre Pflichten auch im Hinblick auf diese schweren persönlichen Belastungen nie in irgendeiner Weise hat schleifen lassen oder vernachlässigt hat. Das ist es wohl nicht gewesen, sondern sie ist wohl jetzt wohl auch wirklich davon überzeugt, dass wenn man den 75. Geburtstag gefeiert hat, man getrost das weitergeben kann, das Amt.
Und darauf wird der Sohn ja auch vorbereitet. Bevor wir in die Zukunft schauen, nochmal einen Blick zurück. Was hinterlässt sie denn für Spuren? Wie hat sie das Land geprägt?
Ja, es ist ja interessant zu sehen, dass eben unterschiedliche Persönlichkeiten auch ihr Amt unterschiedlich führen. Also sie hat sich nie, glaube ich, verstanden als eine Mutter der Nation. Das war vielmehr so das Bild ihrer eigenen Mutter. Königin Juliana war sozusagen das typische Beispiel für eine Mutter der Nation. So haben die Niederländer sie auch empfunden als eine sehr herzliche Frau. Das war nicht unbedingt die Sache von Königin Beatrix. Sie war eine sicher sehr sachliche Königin, eine sehr überzeugende Königin im Hinblick auf Sachprobleme. Sie hat sicher unendlich viel Zeit am Schreibtisch verbracht, aber unabhängig davon auch das Land bereist. Und wo sie auf Probleme aufmerksam geworden ist, wo sie den Eindruck hat, es lohnt sich, sich einzumischen, da hat sie es auch nicht gescheut. Sehr oft so, dass keiner gemerkt hat, gelegentlich auch so, dass man es gemerkt hat, als sie hat ihre Aufgabe auf der einen Seite politisch-administrativ sehr ernst genommen, auf der anderen Seite ist sie natürlich doch auch eine sehr repräsentative Frau gewesen. Sie hat zum Beispiel eingeführt, wieder den Titel Majestät zu verwenden. Das ist etwas, worauf die Mutter verzichtet hatte.
Mhm. Nun sind Sie ja vielen Königinnen und Königen bereits auch persönlich begegnet. Gab es eine persönliche Begegnung Ihrerseits mit Königin Beatrix?
Ja, die hat es ein paar Mal gegeben, wobei mir in Erinnerung geblieben ist, wie detailversessen sie sein konnte.
Also, haben Sie ein Beispiel?
Wir haben einen Film mit ihr gedreht und über das Haus gedreht, wobei sie so den Eindruck hatte, na, das Haus ist ja nicht so wichtig, aber der Film über die Niederlande, der muss stimmen. Und da merkte ich eben, dass sie offenbar begeisterte Amateurfilmerin damals jedenfalls war und mir genau beschrieb, wie man ein bestimmtes Tulpenfeld in welchem Winkel mit einem Hubschrauber anfliegen müsste, um wirklich den besten Effekt aus den Aufnahmen herauszuholen. Das heißt, sie wusste ganz genau, wovon sie redete und wollte gerne, dass ich es auch so tat. Und das ging eben so weit, dass der Pressechef, der dabei saß bei diesem Gespräch, dann irgendwann sagte, Herr Seemann-Eggebert muss seinen Flieger nach Hamburg kriegen. Majestät, wir müssen auf. Dann wurde ich sozusagen aus dieser Audienz entlassen mit lauter guten Ratschlägen. wir haben sie zum großen Teil befolgt.
Und seitdem gibt es von Ihnen wunderschöne Aufnahmen, unter anderem auch von Tulpenfelder. Auch, nun wird man ja nicht König über Nacht. Welche Herausforderungen erwarten denn jetzt den Prinz Wilhelm Alexander?
Gut, also es ist nicht leicht, denke ich, in die Fußstapfen dieser Mutter zu treten, die jedenfalls hohen Respekt im eigenen Lande genießt. Man wird wohl sagen können, dass Wilhelm Alexander den Menschen, vielen Menschen jedenfalls, als eine besonders fröhliche Erscheinung in Erinnerung ist. Die haben ihn als jungen Mann kennengelernt, wenn dann Prinzestag war oder irgendwas an fröhlichen Ereignissen, dann sah man ihn tanzen in Volkstanzgruppen und er machte eigentlich sozusagen allen Spaß und allen Unsinn mit. Er war eine sehr sportliche Figur, ist bei den Eisläufen in den Niederlanden dabei gewesen. Wir haben ihn gedreht, wie er Tennis gespielt hat, ganz gut Tennis gespielt hat. Ich glaube, durch seine Ehe mit Prinzessin Maxima und der Familie, die auf die Art und Weise entstanden ist, ist er alles in allem so ein bisschen seriöser geworden und nicht mehr ganz der fröhliche Spring ins Feld. Er hat abgesehen davon seine Zeit als Kronprinz genutzt, sich mit einem Problem sehr intensiv auseinanderzusetzen, was ihm sein Vater noch sehr empfohlen hatte. Er hat sich für Umweltfragen, insbesondere Wasserfragen, interessiert. Die Niederlande haben ein besonderes Problem eben zur See und mit der See und Leben von der See und Deichbau ist eine wichtige Sache. Und er hat eigentlich von einem bestimmten Zeitpunkt an kaum eine große Veranstaltung, eine Weltkonferenz zu diesen Fragen ausgelassen. Er ist mittlerweile auch ein gefragter Fachmann und von den Vereinten Nationen häufiger eingeladen worden, auch Ansprachen abzuliefern. Also das ist ein Schwerpunkt in seiner Sacharbeit jedenfalls.
Also da ist sein Fachwissen, die Herzen des Volkes gehören ihm, glaube ich, auch schon länger. Die Veränderungen im niederländischen Königshaus werden wir hoffentlich mit Ihrer Kompetenz dann auch weiterhin begleiten und erleben. Herzlichen Dank für das Gespräch, Rolf Seemann-Eggebert.
Danke Ihnen.
Ja, nicht nur bei uns gibt es vielleicht bei dem einen oder anderen von uns Veränderungen, auch in den Königshäusern ist das so. Bei Maxima und Prinz William, da wird es nämlich jetzt ernst. Königin Beatrix dankt ab. Das hat sie diese Woche in einer Fernsehansprache angekündigt. Und mein nächster Gesprächspartner ist der Comedian Piet Klocke. Der hat einige Jahre in Amsterdam gelebt und weiß deshalb ganz genau, was die Holländer von ihrem Königshaus so halten. Und Herr Klocke, hat Sie denn der Wechsel von Beatrix an Prinz Willem Alexander eigentlich überrascht?
Ja, das schon, weil sie ist ja unheimlich sympathisch und sie wurde vom Volk sehr geliebt und ich finde das auch eine tolle Sache, dass sie, wie gesagt, die Größe hat, jetzt zu sagen, ich übergebe an die neue Generation. Es ist allerdings natürlich nicht ganz ohne Grund. Sie war auch sehr belastet eben halt, das wissen wir ja alle durch die, wer sich da so ein bisschen für interessiert. Sie hat ja doch in letzter Zeit sehr starke Schicksalsschläge ertragen müssen mit ihrem Sohn und mit ihrem Mann. Und das ist alles, glaube ich, nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.
Nun sind wir ja als Zeitungsleser beim Friseur nicht ganz so intensiv mit der Bevölkerung in Kontakt, wie das bei Ihnen der Fall war. Sie haben ja 3 Jahre in den Niederlanden gelebt. Was heißt das denn, sie war beliebt? Warum war die Königin denn eigentlich so beliebt?
Also ich glaube, sie war so ein bisschen wie die Mutter in Holland. Sie war eine unglaublich herzensgute Frau. Sie hat sich immer unters Volk gemischt. Sie hat immer die Dinge offengelegt. Gut, sie hatte diesen Abstand der Mächtigen, das ist natürlich klar. Aber sie hat dieses, ich nenne das mal Spiel, wunderbar beherrscht. Und da war nichts Falsches. Und wie gesagt, also eine große Anteilnahme gegenseitig.
Es gibt ja in Holland den berühmten Oranjetag. Ja, die Bevölkerung liebt die Monarchen. Steckt das an, wenn man als Deutscher sowas dann auch mal mitmacht?
Ja, der Königinnendag ist ein riesiges Fest und es gab ja vielleicht, ich weiß nicht, ob das alle wissen, es gab ja mal dieses kleine Ereignis, dass die Königin plötzlich während dieser Festivitäten in Amsterdam auftauchte und niemand wusste das und als die dann erkannt wurde, haben die Leute gedacht, das kann nicht sein, das ist doch nicht Beatrix, das ist vielleicht ein Double oder jemand,
Harpe
der
Kerkeling.
Sich verkleidet. Harpe Kerkeling, genau. Ja, ja. Ich finde sie wirklich ausgesprochen sympathisch und ich glaube, da geht es ganz Holland so.
Denken Sie denn, dass Monarchien für Stabilität in Europas Ländern sorgt?
Ja, also ich bin ja manchmal schon so verzweifelt, ob so viele Dinge, die in der Politik da hin und her gewurschtelt werden, dass ich mir, dass ich in manchen Momenten, wo ich zwei Dosen Rotwein aufgemacht habe, da denke ich mir auch, mein Gott, wäre doch ganz schön, wenn wir in Deutschland hier auch einen König hätten. Oder eine Königin vor allen Dingen. Mhm. Aber das sind natürlich so Spinnereien. Also im Grunde genommen ist es nur noch repräsentative Aufgabe. Aber ich finde es für so ein Land wie Holland, finde ich, ist eigentlich eine schöne Sache, dass die noch eine Königin haben. Das hat so, das ist so eine Gezeitenverbindung, finde ich toll.
Fahren Sie jetzt schneller? Es klingt irgendwie anders. Oder haben Sie das Fenster offen? Nee, ne?
Ja, ich hab gerade gesehen, dass mein Auto, ich ignoriere ja immer den dritten Gang. Und jetzt hat er das plötzlich selber rübergeschaltet. Wahrscheinlich fahre ich Automatik. Ich weiß es nicht. Ich werde mich mal beim Händler erkundigen.
So, nun müssen wir uns ja auch ein bisschen der neuen Generation zum Schluss nochmal zuwenden. Früher bekannt als Prinz Pilz hier, ja? Prinz Wilhelm Alexander, weil er ja dem Bierchen nicht so abgeneigt war, gern gefeiert hat, übernimmt jetzt mit seiner Frau Maxima die Amtsgeschäfte. Wird das Land dann in guten Händen sein?
Ich denke schon, weil Maxima hat auch das, was man in so einem Fall haben muss, nämlich eine unglaubliche sympathische Ausstrahlung und ein großes Herz. Sie hat sich natürlich damals, als sie in die Niederlande kam, hat sie sich sehr, sehr, sehr bemüht, bei den Menschen anzukommen. Sie hat also ganz schnell die Sprache gelernt. Sie kam ja aus Argentinien. Und man merkte ihr, und das ist bei Beatrix ja auch der Fall, man merkt beiden an, dass die nicht nur so tun, als wenn da mal fürs Volk oder für ihre Macht oder für ihre Position den Sympathischen da spielen würden. Das würde man ja auch merken. Also die sind wirklich mit dem Herzen dabei. Und ich denke, das wird eine gute Sache, zumal der Prinz Pilz hier, das sind ja alles so Jugendsünden. Aber in Holland ist das, ich glaube, das wird vom Volk sehr geachtet, dass er eben so ist. Er ist halt ein Mensch wie jeder andere auch und das finde ich schön.
Also, Herr Glocke, fahren Sie jetzt schön vorsichtig, wenn man sich jetzt von der Königin verabschieden würde und von Gesprächspartnern. Wie heißt das auf Niederländisch? Was sagt man? Dag heißt ja guten Tag, hallo zur Begrüßung. Und wie verabschiedet man sich in Holland?
Ich glaube, ich werde hier gleich geblitzt.
Oh Gott.
Ah nee, da ist eine Kaschertüte drüber über der. Das ist auch schön. Wir sind hier im Ruhrgebiet. Hier deckt man die Blitzanlage einfach mit Plastiktüten ab. Wunderbar. Wie war nochmal was?
Ja, tschüss. Was heißt tschüss auf Holländisch?
Topfiens.
Topfientje.
Topfiens. Man kann auch einfach sagen, Dach.
Dach. Königin Beatrix dankt ab. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Dr. Koberle Schmidt. Und der ist nämlich Berater für Familienunternehmen, wenn es dort innerhalb der Familie eben auch einen Führungswechsel gibt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, der Senior, in diesem Fall die Seniorin, übergibt in den Niederlanden an den Junior, an Prinz Wilhelm Alexander. Macht die Königin das denn richtig im Alter jetzt von 75 Jahren?
Finde ich genau richtig, denn nämlich in Familienunternehmen stellt man auch fest, wenn jemand mit 75 immer noch an seinem Stuhl klebt, dann wird er auch an seinem Stuhl oder im Familienunternehmen sterben und da kommt er nicht mehr los von seinem Amt, wenn er nicht allerspätestens mit 75 abgibt.
Aber wenn wir auf europäische Königshäuser blicken, da wird das Zepter ja lange in den alten Händen festgehalten. Wie ist das denn in Familienunternehmen? Warum fällt es den Seniorchefs häufig so schwer, dann von ihrem Lebenswerk ja auch loszulassen?
Also es fällt deswegen so schwer, vom Lebenswerk loszulassen, weil Chef sein ist einfach der beste Job der Welt. Die können nämlich selber bestimmen, wie es mit dem Unternehmen, in welche Richtung das Unternehmen gehen soll. Und so hat Herr Rusche von Sör auch gesagt, von der Modekette Sör, dass es das Beste ist, sein eigenes Familienunternehmen sozusagen die Werte und Ziele dort zu bestimmen und die Richtung vorzugeben. Und das ist einfach der beste Job der Welt und deswegen können so viele nicht abgeben. Und es gibt da auch ein ganz schönes Beispiel, nämlich den ältesten CEO der Welt. Der wurde 107,
du meine
Whale, und hat dann, er ist so der, war der Karl Lagerfeld der Cowboy-Mode. Und hat mit 107 nicht mal an seinen Sohn, auch nicht an seinen Enkel, sondern an seinen Urenkel übergeben. Und das ist schon eine stolze Leistung, finde ich.
Also diese Probleme dann des Loslassens gibt es ja nun häufiger. Also man hat ein Unternehmen aufgebaut, man hat es erfolgreich aufgebaut. Dann muss die Voraussetzung ja auch geschaffen sein, dass man einen Nachfolger hat, der bereit ist. Was sind denn sonst noch Probleme, mit denen Sie in Ihrem beruflichen Alltag immer wieder zu tun haben bei der Übergabe?
Also ganz, ganz typische Probleme sind Konflikte zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter. Wir haben das ja auch an dem Beispiel gesehen, Alfred und Konstantin neben Dumont, das ja durch die Presse gegangen ist.
Große hier. Verlegerfamilie in NRW.
Genau. Hier haben sich der Vater und Sohn über die Presse gestritten, also Konflikte sind ganz große Probleme. Dann aber auch unterschiedliche Erwartungen, die der Vater und der Sohn gegenseitig haben und ein fehlendes Regelwerk. Und es gibt ganz interessant, auch in der Familienunternehmensforschung spricht man dort von dem Prinz-Charles-Syndrom.
Oh, der Arme, der tut mir schon so leid.
Ja, also Sie sehen, ist es nämlich so das Problem, sie will nicht abgeben, weil er nicht kann und er will übernehmen. Aber sie denkt, er kann nicht oder er will. Also es geht dort immer um das Thema Können und Wollen. Will ich abgeben? Will ich übernehmen? Kann ich es überhaupt? Kann ich Mitarbeiter führen? Kann ich meinem Sohn oder meiner Tochter das Unternehmen übergeben? Also es dreht sich immer um das Wollen und das Können.
Herr Kobale-Schmidt, nun kommen Sie ja ins Gespräch mit den Unternehmen, wenn ein Nachfolger da ist. Kann man denn als Unternehmer eigentlich schon etwas dafür auch tun, dass sich die nachfolgende Generation überhaupt für das Unternehmen interessiert? Weil das kann ich mir auch ganz schwierig vorstellen. Man hat etwas aufgebaut und der Nachwuchs sagt, ach, eigentlich habe ich gar keine Lust, da in die Verantwortung zu treten.
Genau, und das stellt man oftmals fest, stellen Sie sich vor, der Unternehmer kommt nach Hause abends und sitzt am Esstisch und erzählt dann von seinem Unternehmen, von seinem Tag und erzählt nur negative Sachen. Wie soll da Begeisterung entstehen bei den Kindern? Deswegen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt Heranführen der Kinder an das Unternehmen, dass man hier Begeisterung entfacht. Und das beginnt damit, dass manche Unternehmerfamilien, die machen Schnitzeljagden auf dem Unternehmensgelände, also insbesondere, wenn die Kinder noch klein sind. Und dann geht es dazu über, dass Praktikas angeboten werden, dass Unternehmerkinder mit anderen Unternehmerkindern zusammengebracht werden. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn nämlich dann sehen die Kinder, ach, ich bin ja nicht ganz alleine, sondern die anderen haben auch die Probleme mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter. Und das ist das Thema Fortbildung, das Interesse schaffen an dem Unternehmen und an dieser Tätigkeit, weil es ist wirklich eine tolle Tätigkeit, ein Unternehmen zu führen, Mitarbeiter zu begeistern und ein tolles Produkt herzustellen.
Jetzt haben Sie schon ein Plädoyer gehalten für das Unternehmertum. Also das ist ja auch Ihr Beruf, Begeisterung zu schaffen. Sie sind auch Buchautor zu diesem Thema. Dr. Alexander Köberle-Schmidt, herzlichen Dank für unser Gespräch heute Morgen.
Danke auch.
Haben Sie schon Nachfolger? Nein. Tschüss.
Tschüss.
Unser Thema heute, Königin Beatrix der Niederlande dankt ab. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Gräfin Leontine von Schmettau. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, wir wollen noch mal einen Blick werfen auf Prinz Wilhelm Alexander, der ja nun in die Fußstapfen seiner Mutter treten wird. Sie galt ja immer als sehr informiert, als sehr pflichtbewusst. Und er hat gesagt, er will entspannt und volksnah sein. Wie entspannt kann man denn als König eigentlich sein?
Auf jeden Fall doch entspannter, als das Königin Beatrix gewesen ist oder noch ist, muss man ja in dem Fall sagen. Denn sie hat ja immer sehr dafür gesorgt, dass die Würde des Amtes aufrechterhalten bleibt und doch eine gewisse Distanz auch ausgestrahlt. Und ich glaube, das ist genau das, was Prinz Wilhelm Alexander meint, wenn er sagt, er will ein bisschen entspannter mit diesem Amt umgehen. Er will volksnäher sein. Und er hat ganz klar gesagt, er hat sich seine Großmutter zum Vorbild genommen. Und die war ja jemand, die nicht so viel auf Etikette hielt und lieber neben dem roten Teppich ging und nicht auf dem roten Teppich, um zu symbolisieren, das ist mir alles nicht so wichtig.
Nun kommen Sie ja selbst aus einer adligen Familie. Sie gelten als Adelsexpertin eben auch für die ARD. Was muss denn so ein Prinz wie der Wilhelm Alexander eigentlich lernen, bevor er diesen Posten, ich sage das jetzt mal so etwas salopp in Anführungsstreichen, des Königs übernimmt? Wie war seine Schulung dafür?
Er hat ja von Anfang an gewusst, was eines Tages auf ihn zukommen würde und ist sehr breit ausgebildet worden. Also er hat ja Geschichte studiert, aber neben Geschichte eine Art Studium Generale gemacht mit Staatskunde, mit auch Jura und Volkswirtschaft. Man hat also von Anfang an gesehen, dass er in vielen, vielen Fächern gut ausgebildet wird. Er hat seine Ausbildung gemacht in allen drei Militärgattungen, war im Ausland, spricht mehrere Sprachen Und das Wichtigste ist sicher Learning by Doing. Er begleitet ja seine Mutter schon seit vielen, vielen Jahren auf Auslandsreisen, ist bei Staatsbesuchen dabei, übernimmt Aufgaben, die im Grunde schon Aufgaben eines Monarchen oder eines zukünftigen Monarchen sind.
Nun war es ja früher so in blaublütigen Kreisen, dass Prinzen und Prinzessinnen wiederum nur Prinzen und Prinzessinnen heiraten durften. Das hat sich ja geändert, auch in seiner Ehe mit Maxima. Welche Rolle spielt sie denn für ihn?
Na, das ist wahrscheinlich auch künftig, nicht nur im Privatleben, auch im beruflichen Leben, die wichtigste Person an seiner Seite. Sie hat ja den höchsten Beliebtheitsfaktor in den Niederlanden. Sie bringt frischen Wind in dieses Land, in dieses Königshaus. Und sie ist einfach eine sehr intelligente, spontane und ausstrahlungsreiche Frau. Und insofern ist sie, glaube ich, auch eine sehr gute Beraterin für ihn. Sie wird sich zurückhalten, wo sie sich zurückhalten muss, aber sie wird ihm auch immer wieder sagen und Hinweise geben, wenn er Dinge besser machen kann. Also sie ist, also die beiden sind auf Augenhöhe.
Und er ist ja als Ehemann und Vater von drei Mädchen eh jemand, der weiß, wie man sich dann zu Hause durchsetzen muss. Und die Erfahrung kann man vielleicht auch für das Volk dann mitnehmen. Nun ist es ja so, wenn wir auf die übrigen Königshäuser in Europa schauen, da scharrt ja der Nachwuchs auch schon mit den Hufen. Glauben Sie denn, ich will jetzt nicht nochmal den armen Prinz Charles erwähnen, ja, aber ist die Abdankung von Beatrix, glauben Sie, dass das auch so eine Art Initialzündung sein kann für die anderen Königshäuser?
Ja, das würden sich wahrscheinlich einige in den anderen Königshäusern wünschen.
Aber komm, wer wünscht sich das als Erster?
Also, da muss man doch immer in erster Linie Prinz Charles nennen, weil der einfach derjenige ist, der am längsten im Wartestand schon mit den Füßen scharrt. Ich denke mal, es wird eine Ausnahme bleiben. Und es gibt diese Tradition wirklich nur im niederländischen Königshaus, dass durch Abdankung der nächste Monarch ins Amt gehoben wird.
Und Schweden und Norwegen und Dänemark.
Die sind alle soweit und die könnten es alle sofort machen. Aber es ist einfach da das Motto, der König ist tot, es lebe der König, beziehungsweise die Königin. Also dort wird regiert bis zum letzten Atemzug. Und da sind ja auch keine Anzeichen, dass da einige schon soweit sind, dass sie eventuell den Stab weitergeben.
Nein, da wird weiter gewartet. Warum sind wir denn eigentlich, Sie sind ja auch immer wieder jemand, der journalistisch aus den Adelshäusern berichtet, aber warum sind wir alle so fasziniert von den Königshäusern? Haben Sie darauf eine Antwort?
Ich glaube, es gibt gar nicht eine Antwort, es gibt viele Antworten und das fängt bei den Märchen an, die wir, mit denen wir groß geworden sind und den roten Teppichen und den Kronen und den goldenen Tellern, die wir schon sozusagen in unserer Kinderzeit erlebt haben. Und man hat so das Gefühl, dieses Märchen wird auch im Erwachsenenalter weitergesponnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, diese Königshäuser präsentieren sich natürlich so, dass man auch gerne dorthin guckt.
Und ist es denn tatsächlich so, wenn man dann mal hinter die Gardinen schaut? Ist da alles so rosig und wunderschön, wie wir es immer nur in der Boulevardpresse lesen?
Es ist ja gerade nicht so rosig und wunderschön, aber es menschelt so wunderschön. Es ist ja auch, glaube ich, der große Identifikationsfaktor besteht ja auch darin, dass auch diese Menschen, die im offensichtlich so im goldenen Käfig leben, dass auch die Menschen Probleme haben oder mit ihrem Amt nicht klarkommen oder es etwas gibt wie in Schweden, die Magersucht. Und ich glaube, gerade weil das so ist, können wir uns so gut mit denen identifizieren. Und wir lernen sie kennen als Kinder und wir werden mit ihm groß und wir werden mit ihm alt und älter. Es ist ja nicht so sozusagen der Promi-Faktor, der dann irgendwann der Stern, der nach 4 oder 40 Jahren erlischt, sondern wir erleben sie unser ganzes Leben lang. Das ist wie eine Familie, mit der man wächst und älter wird.
Also wir werden den neuen Prinzen dann auch ein wenig noch verfolgen können. Ihnen herzlichen Dank, Gräfin Leontine von Schmetto, und einen schönen Sonntag noch.
Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch.
Danke, tschüss.
HR3, Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.